Das ist der Geburtspodcast. Ich bin Nadia und im heutigen Nachgefragt bin ich auf Besuch im Bindungshaus zu Basel. Viel Spass beim Hören.
So, dann starten wir doch mit dem Interview. Ich freue mich mega, dass ich heute hier bei euch auf Besuch darf sein im Bindungshaus. Bevor wir dazu gehen, was das Bindungshaus genau ist, stellt euch doch mal kurz vor, wer ihr seid, was ihr so beruflich macht oder alles schon gemacht habt und vielleicht auch noch ein bisschen, wie so euer Leben im Moment aussieht.
Also ich bin Bettina Meyer-Merkelbach und bin ursprünglich Pädagogin. Ich habe schon immer viel mit Kindern gearbeitet. Es war immer ein grosses Herzensanliegen von mir, mit Kindern unterwegs zu sein. Und ich bin seit 15 Jahren im therapeutischen Kontext unterwegs, bin Komplementärtherapeutin und begleite Familien wirklich am Lebensstart. Seitdem die ganz Kleinen. Ja, und selber habe ich 4 Kinder. Ich habe viel schon erlebt als Mama, was immer wieder auch ins Arbeiten natürlich reinfließt. Und meine Grossen sind gross, also 2 sind schon erwachsen. Dann habe ich eine 16-jährige Tochter und eine 9-jährige Tochter. Und dann ist immer viel los. Genau.
Und ich bin Sandra Erbi. Ich bin seit 25 Jahren Hebamme. Und ja, das ist mein Traumberuf. Das ist nicht mein erster Beruf. Ich habe es erst mit 30 dann nochmal in Angriff genommen. Und ich bin sehr glücklich darüber. Ich gehe wirklich gerne. Ich gehe jeden Tag gerne arbeiten. Und ich habe noch 5 Jahre lang noch eine Ausbildung gemacht zur EEH-Therapeutin. Und dort war Bettina eine meiner Lehrerinnen. Dort haben wir uns kennengelernt. Und darum bin ich zu dieser Bindungshausgeschichte gekommen.
Du hast gerade gesagt, EEH, das ist emotionale Erste Hilfe, gell?
Emotionelle Erste Hilfe, genau.
Magst du noch kurz etwas dort dazu sagen, für die, die es noch nicht kennen, weil ich selber kenne es? Hast du schon gehört, aber so ganz genau weiss ich eben auch nicht, was es ist.
Ja, als Bettina kann das besser.
Genau. Genau, die emotionelle Erste Hilfe ist eine Methode, die von einem Psychologen entwickelt worden ist, wo einfach sehr viel mit Schreibabys ursprünglich geschaffen hat und wo sehr, finde ich, eine sehr gute Methode ist, wirklich für Familien zu begleiten, wo Kinder mit der Regulation Mühe haben und was wirklich auch fest darum geht, immer alle ins Boot zu holen, dass die Eltern und die Kinder mehr Nähe können finden und wieder mehr in eine Bindung kommen können. Genau.
Danke vielmals. Jetzt habe ich die Vorhand unterbrochen. Sorry,
mach doch das gerade weiter. Das ist gut. Das ist wichtig. Ja. Ist mir auch ein Anliegen, dass wir Menschen kennenlernen. Genau. Ich bin, glaube dort gewesen, eben, dass ich als Hebamme arbeite. Ich habe meine ersten Jahre im Spital gearbeitet, um meinen Rucksack zu füllen. Ich habe aber immer gewusst, ich möchte in Freiberuflichkeit und habe halt einfach so eine klassische Hebamme-freiberufliche Karriere. Verschiedene Geburtshäuser, Häuser, Hausgeburten, Schwangere begleiten, Wochenbett, Stillberatungen und so weiter. Das mache ich immer noch und der andere Teil bin ich hier. Und ich habe 3 Kinder, 2 erwachsene Söhne und eine 15-jährige Tochter. Ja, und das ist auch eine Beschäftigungstherapie.
Sehr gut. Ja. Danke vielmals. Dann gehen wir doch gerade über dazu, wo sind wir da? Wir sind nämlich im Bindungshaus. Ich habe erst vor kurzem von dem erfahren und bin völlig begeistert gewesen. Aber erzähl dir doch mal, was das da genau ist.
Genau, also wir sind hier zu Kleinhünigen im alten Dorfkern. Das ist eine ganz schöne Ecke zu Basel, die viele nicht kennen, und sind im alten Schulhaus. Das ist 150 Jahre alt. Und das Bindungshaus ist ein Ort, wo tagsüber unter der Woche, also Montag bis Freitag, Familien mit Babys können kommen, können sein, können zu Mittag essen, Therapie bekommen und wo einfach so ein ambulantes Setting ist für Mütter, Väter in Krise und wo man probiert, so viel Stabilität und Halt zu geben, wie es braucht, und dass sie trotzdem am Wochenende und so oben können daheim sein. Genau.
Wie lange gibt es das Bindungshaus schon?
Also jetzt schon mehr als ein Jahr. Am 9.09.2022 haben wir eröffnet. Wir hatten natürlich einen langen Vorlauf gehabt. Bettina hat das Konzept geschrieben und eben, ich durfte dann dort irgendwann einsteigen und wir waren dann zu vierten, haben wir uns lange vorbereitet und haben dann vor einem guten Jahr eröffnet.
Wissen Sie, gibt es sonst in der Schweiz nicht mehr etwas Ähnliches?
Also jetzt genau in diesem Stil nicht. Es gibt vielleicht ähnliche Gedankenansätze, aber oft ist es dann über Nacht stationär und das Ambulante ist eigentlich eher eine Lücke. Ja,
ja, du fährst auch ein bisschen an, für wer das es ist. Möchtest du dort noch ein bisschen sagen, was so für Frauen zu euch kommen oder auch Männer, wie das so aussieht, wie oft die Frauen euch besuchen? Da ist, gibt es da irgendwie so eine Regelmäßigkeit oder ist das so ein bisschen nach Bedarf?
Also so die Erfahrung von diesem Jahr zeigt ein bisschen, dass wenn jemand sehr akut in der Krise steht, also wenn jemand jetzt akute Wochenbettdepression hat, dass es sich dann bewährt, dass sie am Anfang wirklich jeden Tag kommen, wirklich einen Moment, zwei, drei Wochen mal einfach da sind, jeden Tag, und dass man dann davon abbauen und dass sie dann eher kurz, aber viel da sind. Und dann haben wir auch viele Frauen, die vielleicht schon eine Depression als Vorgeschichte haben oder die schon eine Depression in der Schwangerschaft hatten. Und dort zeigt sich sehr, dass es gut ist, einfach zwei bis dreimal pro Woche über eine längere Zeit zu kommen, wo einfach so eine Struktur in den Alltag gibt, wo sie immer wieder einen Teil selber machen und einen Teil hier andocken können. Genau, und wir haben bisher nur Mütter gehabt. Wir würden uns über einen Vater mal sehr freuen, aber so, was wir jetzt erleben, gerade so ganz am Anfang, sind es mehr Mütter, die wirklich so in die akute Krise kommen.
Ja, dort ist ja die Prozentzahl noch höher von der Depression. Nimmt man an, also 15% ist bekannt. Ich denke, es gibt eine grosse Dunkelziffer. Und Männer sind aber auch schon bei 9%. Also das müsste man vielleicht auch immer wieder mal sich vor Augen führen. Also das gibt eigentlich so, zusammengerechnet sind wir schon fast bei 25%. Also in jeder vierten Familie ist nach der Geburt wirklich eine Krise, die Hilfe braucht.
Was denken Sie, warum ist das so?
Ja, das sind viele Faktoren. Aber ich denke, ein Faktor, und da die Idee, das haben wir ja hier auch aufgegriffen und probieren es jetzt ein bisschen zu imitieren, ist, dass Grossfamilien nicht mehr existent ist. Also, dass die jungen Eltern, und oft sind ja dann das die Mieter, wenn die Väter wieder arbeiten müssen, Mutterseelen allein irgendwann in einer Dreizimmerwohnung sind, vielleicht wenig soziale Kontakt, vielleicht keine Familie, die rum ist, keine Tagesstruktur, vorher vielleicht immer 100% geschafft. Überhaupt die Situation ist ja schon mal schräg, wenn man plötzlich daheim ist und dann ist sie aber nicht einfach nur gemütlich, sondern es ist dann ein kleines Menschli, wo ganz viel Bedürfnis hat. Also ich denke, das ist sicher ein grosser Faktor. Und ich meine, jetzt mit den ganzen sozialen Medien, das macht es auch nicht besser. Die vermeintlichen tollen grossen Freundeskreis, wo aber in einer so einer Krise nach der Geburt natürlich nicht viel hilft. Also da braucht es liebe Hände, die helfen. Also ich denke, das ist sicher ein grosser Faktor.
Und ich glaube, ein wichtiger Faktor ist auch, dass eine Mutter sollte arbeiten bis zur Geburt. Also das ist in unserer Gesellschaft noch sehr verankert. Das ist eine Schwangerschaft ist Anführungsschlusszeichen keine Krankheit, also kann man doch arbeiten. Nach 14 Wochen sollte man wieder arbeiten, laut unserem Gesetz. Also da ist wenig Raum. Und wo meine Erfahrung auch ist, dass dann oft eine Vorstellung ist, ja, es kommt dann das Kind und dann plane ich mir das alles und dann geht es so weiter und dann ist die Realität ganz eine andere. Und wir einfach immer wieder erleben, dass auch viel Druck auf diesen Familien lastet. Auch ein Bild zu erfüllen oder auch eben, dass wir locker auch noch prestieren. Und ich glaube, da braucht es dringend auch wirklich Räume und Anerkennung dafür, dass so einen kleinen Mensch begleiten auch viel Arbeit ist, neben ganz viel Schönem. Und dass das einfach auch Rückhalt braucht, Zeit braucht, Raum braucht. Und ich glaube, viele Familien erfahren dann nach der Geburt auch plötzlich, ui, das geht alles doch nicht so und brechen auch ein bisschen unter dem Druck zusammen.
Ja, immer wieder das Sprichwort, oder? Das Nigerianische, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu begleiten, aufzuziehen. Und das hat ja einfach etwas. Also das, ja. Eben, ich denke halt auch, grundsätzlich, wie wir unter Druck stehen, unsere Gesellschaft, die Leistungsgesellschaft, also lehrt man das noch als junger Mensch, einfach einmal sein. Einfach einmal mit etwas gehen, wo ist. Und eigentlich kann man ja so ein kleines Buschchen nur so begleiten, weil du kannst ja nichts planen. In 3 Minuten ist ja wieder alles anders. Und ab dann verzweifelst du ja dann, oder? Wenn das funktioniert ja dann nie, dann fährst du einen Frust eigentlich am anderen ein und tust ja dann an deiner Wirksamkeit als Mutter zweifeln. Dabei ist es einfach so, ein Buschi lebt nur jetzt, in diesem Moment. Und sie hat vergessen, was vor 5 Minuten ist und sie hat keinen Plan, was in 2 Minuten ist. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. Und das finde ich halt auch so wunderschön, dort zu sehen, wenn dann wieder jemand Neues dazukommt. Es ist ja viel Scham auch in diesen Themen. Und wie du dann siehst, wie dann die Tonnen auf ihren Schultern fallen, wenn sie da zuhören und sehen, oh, ich bin nicht die Einzige. Ah, ich bin nicht falsch. Ah, das darf sein, das hat mir zwar niemand erzählt, aber einfach, das ist ja auch so der Raum, vielleicht auch ein von den Räumen, wo du gemeint hast, wo man einfach kann sein mit dem. Und das vielleicht ein Stück weit auch lernen, annehmen und damit gehen. Und wir sind da, wir, die begleiten, betreuen, sind die Großmuttis oder die Tantis, die da sind, die zusammen essen, vielleicht ist es einfach mal nur lustig, aber wenn es schwierig wird, dann ist jemand da, der einem Hand in den Rücken legt und mit einem durch die Krise geht. Und es ist nicht eine riesige Story, die da passieren muss, aber es ist jemand da. Und das ist ja eine neue Erfahrung.
Ja, ich habe jetzt gerade vorher gedacht, ich habe ein mega tolles Umfeld und ich weiss es mega zu schätzen, dass ich meine Eltern um mich herum habe, die mich mega unterstützen. Und meine Schwiegermami ist auch in der Nähe und hilft mega viel. Und es ist voll nicht selbstverständlich und ich bin trotzdem amigs irgendwie am Kämpfen mit allem, einfach mit Teilzeit arbeiten und Haus und Garten und eben 2 kleine Kinder und alles unter einen Hut zu bringen. Und ich denke dann einfach, ich darf gar nicht jammern, ich habe ja so ein bisschen die Unterstützung, aber es ist halt einfach auch nicht selbstverständlich, dass man es hat. Und ich glaube, vielleicht ist auch genau in dem Moment trotzdem gut, wenn man jemanden hat, der einem vielleicht gar nicht so nachsteht, wo einem wieder einen anderen Blickwinkel kann geben, weil irgendwie ist es ja dann gleich nicht das Gleiche, wenn man das den Eltern sagt oder so. Es ist dann so, ich glaube, ja, die haben das ja auch alles durchgemacht und haben es, glaube ich, nicht so schlimm gefunden. Und ich glaube, jetzt wie ihr, die dort so völlig drin sind, es kann einem, glaube ich, einfach nochmal eine andere Sicherheit geben, wenn es zwar jemand ist, der einem dann wie auch gleich nachsteht, oder, wie ihr jetzt bei den Frauen, aber trotzdem nicht so noch wie jemand aus der Familie.
Genau, und ich denke auch jemand, der einfach Erfahrung hat damit. Mhm. Also, dass wenn so ein Loch, sagen wir einmal, oder eine Panikattacke kommt, dass man einfach auch jemanden hat, der in dem sicher bleibt. Und der wie weiss, das gibt es, dem kann ich begegnen, ich bleibe an deiner Seite, das wird wieder anders. Und ich glaube, da ist auch ein Faktor, den wir jetzt noch nicht benannt haben, ist auch die vielen Hormone, die im Spiel sind nach einer Geburt. Man ist körperlich erschöpft, weil der Körper viel geleistet hat. Und manchmal gibt es auch einfach, dass man eine Wochenbettdepression bekommt, da kann man nichts dafür. Und wenn die Depression zuschlägt, dann ist das ganz dunkel und ganz schwarz und man hat das Gefühl, ich komme nie mehr da raus. Und hat vielleicht noch nie gehört, dass es das gibt oder mal irgendjemand am Rand und glaubt ja in dem Moment, das wird nie mehr besser. Und ich glaube, das ist also etwas, wo man muss einfach darüber schwätzen, dass es das gibt, dass das einem betreffen, dass man dort auch wieder rauskommen kann, aber dort braucht es einen Moment professionelle Begleitung. Und genau dort kann man die Familie auch überfordert sein. Das ist auch eine Tatsache. Genau.
Oder eben, es wird dann verglichen. Mhm. Also wir haben das auch müssen machen und übertreibst jetzt nicht ein bisschen. Und also die Geschichten laufen, ja, das bekomme ich in der Wochenbett dann auch einmal mit, was dann gar nichts bringt, oder so ein Vater oder so eine Mutter, wo einem dann noch ein schlechtes Gewissen macht. Also es braucht einfach Menschen, die für einen da sind, bedingungslos. Und wir haben heute eine andere Situation als vor 50 Jahren. Nur schon, wie schnell das alles geht. Schnell gehen gebären und kaum hast du die Augen zweimal aufgemacht, bist du wieder daheim. Oder ich finde, das ist auch noch so ein Faktor, heute, wo die Familie vielleicht nicht mehr viele Kinder haben, also wenn nicht 5, 6 Kinder kommen, dann ist es ja wie ein Projekt, oder? Schwanger sein, gebären, Wochenbett. Und mit wahnsinnig hohen Zielen. Also das ist so ein bisschen ein Leistungsausweis, wie man geboren hat. Dabei hat man gar keinen Einfluss, sage ich als Hebamme. Es ist einfach, es ist viel zu gross, das kann man nicht planen. Und trotzdem wird man bewertet an dem. Und wenn man dann dort in Anführungszeichen versagt hat und vom Geburtshaus ins Spital hat müssen, dann ist das schon mal ein Drama im subjektiven Erleben. Und da mache ich mich nicht lustig über die Frauen, sondern das ist eben auch ein sozialer Druck, den ich krass finde im Moment. Und ja, vor 50 Jahren hast du gar keine Auswahl gehabt, du hast einfach gemacht, was gesagt worden ist. Das ist auch nicht angenehm, aber ich meine einfach, das kann man nicht mehr. Das ist wie Birnen und Äpfel miteinander vergleichen. Das ist ganz eine andere Situation, medizinisch, gesellschaftlich und so weiter. Ja.
Ja, und ich glaube, dort drin ist ja so fest unser Anliegen, dass wir nicht 50 Jahre zurückdrehen müssen oder dass vor 50 Jahren alles besser war, sondern dass es einfach wie neue Formen braucht. Also heute ist, je nachdem, sind Grosseltern auch noch berufstätig und haben auch nicht die Kapazitäten zu helfen, oder teilweise sind Grosseltern schon sehr viel älter und mögen vielleicht nicht mehr gleich helfen. Und eben, ich merke so, dort ist es ja nicht, dass wir zurückdrüllen müssen, sondern ich finde, dort müssen wir vorwärts schauen und müssen wir neue Angebote machen und neue Formen zusammenfinden. Und das finden wir auch etwas Wunderschönes hier, dass sich halt Familien begegnen, dass sich die Familien gegenseitig stützen, dass die Familien Erfahrung austauschen. Und wir sagen immer, das ist fast die beste Therapie, die sie haben können. So die Erfahrung, ich bin nicht allein, andere sind auch betroffen. Ich sehe vielleicht ein älteres Kind, sehe, was möglich wird werden. Oder höre eine Mutter, die sagt, hey, mir ist es auch so gegangen und der geht es aber jetzt besser. Und ich glaube, dort müssen wir ahnen.
Ja, das ist auch etwas ganz Zentrales, weil das ist auch das, was mir am meisten geholfen hat in den Phasen, wo es mir nicht so gut gegangen ist, dass ich einfach ein paar Freundinnen hatte und ich gewusst habe, bei denen kann ich einfach ehrlich sein und bei denen kann ich auch mal aussprechen, so, hey, ich habe im Moment gerade das Gefühl, dass das der grösste Fehler war. Oder? Aber ja, es macht mich irgendwie mega traurig, wenn ich denke, es gibt auch Frauen, die das wir nicht haben. Aber umso schöner ist, wenn sie es eben dann durch können finden. Mhm. Eigentlich so ein bisschen das Gegenteil von dem Social Media, das du vorher angesprochen hast, ist ja auch das Extreme, hey, es ist alles perfekt, oder? Man sieht dann dort die perfekte Familie mit den perfekten Kleidern und Häusern und alles ist immer aufgeräumt und dann ist man selber so daheim und denkt so, oh mein Gott.
Du bist um 5 Uhr oben noch im Beach mit Stufen, genau, und denkst, was ist bei mir falsch gelaufen, oder?
Absolut.
Mhm. Und das finden wir jetzt lustig, aber wir stecken alle drei gerade nicht mehr drin. Mhm. Und das betrifft dich so, oder? Mhm. Also, ja, ich schaffe es nicht. Das ist wirklich...
Und ich finde wirklich auch, also ich nenne die in der Praxis die Instagram-Mamas, weil die wirklich, das hat einen Faktor an Druck, dass man das immer sich so im wahrsten Sinn vom Wort vor Augen führt, das Perfekte, und indem immer wieder denkt, schon probiert rational zu sagen, nein, so muss es nicht sein, und gleich irgendwann bleibt es hängen. Vielleicht sollte ich eben gleich, und vielleicht ist es gleich meine Küche immer aufgeräumt sein, und vielleicht sollte gleich
ich immer glücklich sein.
Genau, und vielleicht sollte ich gleich schon alle Kilos verloren haben, 2 Monate nach der Geburt. Was, ja.
Und Sexleben ist auch der Hammer.
Mhm. Mhm.
Einfach alles ist gut.
Ich denke, das ist schon auch sehr in unserer Gesellschaft, dass man wie erwartet von einer Mami, die jetzt ein kleines Baby hat, dass sie voll glücklich ist, oder?
Mhm.
Erst recht glücklich ist mit einem kleinen Kind.
Wenn nicht, dann, wenn denn? Also das ist, ja. Und das ist ja auch das, so gehen alle drei. Oder ich würde sagen, die meisten gehen so rein. Da kannst du wirklich auch an der Wand schmetzen. Die Resistenz finde ich immer wieder beeindruckend. In der Schwangerschaft geht irgendwie der Horizont bis nach der Geburt. Und gefühlt haben sie es dann geschafft, aber eigentlich fängt es ja dann an. Und das ist irgendwie wie, da kommst du nicht an. Das ist wirklich noch beeindruckend. Vielleicht muss das so sein. Vielleicht geht nicht alles aufs Mal, oder? Dass man das alles kann. Aber
vielleicht würde es einem auch in dem Moment überfordern, wenn man schon so viel isst. Aber ich habe gerade gedacht, eigentlich bräuchte sie anstatt einen Geburtsvorbereitungskurs irgendwie einen Mama-Vorbereitungskurs, oder?
Ja, das sollte ja das implizieren, eigentlich.
Ja, aber es ist sie eigentlich nicht.
Ja, je nachdem.
Oft, je nachdem. Mhm. Also ich weiss, bei meinem Geburtsvorbereitungskurs war es ja mega toll, aber das Einzige, was ich jetzt so anreden könnte, war so, dass sie wie immer gesagt haben, ja, wenn dann das Baby auf der Welt ist, dann hast du auch Oxytocin-Rausch und du bist überglücklich. Und ich hatte das nicht. Und das war ein Moment, also ein Grund, warum ich nachher so gestruggelt habe, dass ich so das Gefühl hatte, die Liebe ist nicht da von Anfang an, ich bin eine schlechte Mami. Und ich finde, das wäre wie so etwas, was unbedingt in den Geburtsvorbereitungskurs rein
muss. Absolut. Mhm. Und bei jeder ist es anders. Ja. Das ist auch noch wichtig.
Ja. Es gibt ja Mamis, die das haben, und dann ist es wunderschön. Ich habe es bei meiner zweiten Geburt mega gehabt. Aber bei der ersten halt nicht.
Mhm. Und das bleibt hängen. Ja. Und das tut immer Bindung stören, oder? Mhm. Weil das ist immer so ein Teufel, der da ist. Ja.
Und ich finde
auch... Sie dann mal einen schnellen Wechsel machen, kriegt er.
Glück
an den Loch tun.
Ja, und ich finde auch immer, der schöne Teil von dieser Resistenz ist ja auch die hohe Motivation, es wirklich gut machen.
Mhm.
Und so, dass, hey, ich möchte voll und ganz Mama oder Papa sein und ich gebe alles für mein Kind. Und ich glaube, wenn man dann stolpert oder eben wenn man es nicht so erlebt, dass man dann einfach auch weiss, da gibt es Hilfe oder ich darf ausgreifen und mir Hilfe holen. Ich glaube, das würde ich mir wünschen, weil ich das immer wieder vom Herz her auch so nachvollziehen kann, dass man nicht will, wenn man sich auf etwas so freut oder sich vielleicht das auch lange gewünscht hat, schon will, so, ah, es kann dann noch das und das und jenes und überhaupt. Aber dass es eben mindestens benannt ist und dass man auch weiss, hey, viele brauchen eine Hand. Und das ist okay, dass das wie normal wird. Das würde ich mir, glaube ich, wünschen.
Jetzt sind wir so mitten in den Anliegen drin gewesen. Möchtet ihr noch etwas ergänzen zu den Anliegen? Oder ist es gerade so gut für euch?
Also Anliegen.
An was eures Anliegen ist, also ja, was euch wichtig ist, wie ihr die Frauen wollt unterstützen.
So. Ja, möglichst wertfrei. Also sie einfach so annehmen, wie sie sind und ihre Kinder auch. Und sie einfach sie unterstützen auf ihrem Weg und mit ihren Ressourcen. So. Dass sie nicht schon wieder so in eine Schiene und in einen Druck hineinkommen, sondern eben Raum schaffen, sagen wir mal überhaupt, huch, was ist mit mir passiert? Also, ja. Und dann vielleicht das Bündel neu können packen und anders weitergehen. Das wäre so. Ja, das würde ich mir wünschen, dass wir das auch können anbieten so.
Und ich glaube, was uns auch sehr ein Anliegen ist, ist das Familiäre und so auch ein bisschen der Fokus aufs Gesunde. Also wir haben es viel mit psychischer Erkrankung zu tun, das ist so. Und trotzdem gibt es immer Ressourcen und auch, dass es so ein Ort darf sein, wo das alles Platz hat und wo man gleichzeitig aber auch wieder kann Erfahrungen machen kann, die so das Gesunde stärken. Und wo auch die Familien nicht das Gefühl haben, ich bin irgendjemand abgeschoben oder versorgt. Weil es für mich schon etwas anderes ist, wie wenn man sonst an einer psychischen Erkrankung leidet. Genau, und ich glaube, das ist fest auch so unser Antrieb gewesen, das Projekt auf die Beine zu stellen. Dass, ja, dass es einen Ort gibt, wo man sich wohlfühlt, wo professionell begleitet wird, aber wo auch so ein bisschen wegkommt von dem Kranken, ja, von dem kranken Ausdruck oder dem kranken Umfeld.
Ja, vielleicht auch, dass die Gesellschaft Kenntnis nimmt davon, dass das normal ist, dass so Sachen passieren nach der Geburt. Und dass wir als Gesellschaft auch gesamthaft für das Verantwortung übernehmen. Im Endeffekt auch finanziell. Also, es kann es doch nicht sein, dass wenn man, es ist nicht lustig, wenn man so in Schwierigkeiten kommt, es ist so schwer. Und wenn man dann noch mit Finanzen kämpft, das macht alles noch viel, viel schwieriger. Also, ja, dass einfach so die Anerkennung in der Gesellschaft, was heisst das für eine junge Familie, in dieser Lebenssituation sein und das nicht als selbstverständlich anschauen, dass alle das allein schaffen, sondern einfach ja, auch irgendwie so ein bisschen mehr einfach wirklich die Anerkennung. So, auch wie man einem Kind begegnet, im Tramli und überall. Nicht, schreit dich nicht so blöd oder ich bin ja, einfach die doofen Sprüche, es fällt mir jetzt gar keinen ein. Sondern darf ich ihnen helfen, zum Einsteigen und sie haben so ein herziges Kind. Das ist ja Balsam für junge Eltern und sie werden sehen, das ja, finde ich einfach auch immer so traurig, wie wir so mit den Jüngsten umgehen.
Habt ihr bis jetzt in diesem Jahr die Frauen so können auffangen, dass wir mit eurer Unterstützung sie aus dieser Wochenbettdepression rausgekommen sind? Oder hat es auch Frauen gegeben, die ihr müssen sagen, hey, da kommen wir ein bisschen an unsere Grenzen, es wäre besser, wenn es noch einen Schritt weiter will, in eine stationäre Therapie geht?
Genau, also ich glaube, wir bringen alle sehr viel Berufserfahrung mit und das hat uns sehr für den Start geholfen. Und wir haben mit jeder Familie ein Erstgespräch, ziemlich ein ausführliches Erstgespräch, wo wir wirklich die Lage probieren einschätzen. Und ich finde, wir sind mit dem gut gefahren, dass wir dort eigentlich schon die Weichen stellen. Und dass wir dort, wenn wir bei jemandem das Gefühl haben, das ist nicht das richtige Setting, dass wir dann schon quasi wie es auch weiterverweisen und sagen, es ist vielleicht auch im ersten Schritt gut, stationär zu gehen und dann können wir eine Anschlusslösung sein. Und von dem her muss ich wie sagen, haben wir das eigentlich nicht gehabt, dass wir jemanden jetzt haben müssen akut verlegen. Genau.
Wir haben es vorher schon angedeutet, du hast es mal angedeutet wegen der Kosten. Wie sieht es aus, wenn eine Familie bei euch begleitet wird? Wer trägt die Kosten für diese Begleitung?
Ja, eben leider primär die Familie. Also wir haben versucht, eine einkommensabhängige Tabelle, also Beträge zu erarbeiten, die aber natürlich für uns absolut nicht kostendeckend sind. Wir haben können starten dank Unterstützung von zwei Stiftungen, aber wir müssen natürlich andere Geldquellen jetzt eröffnen. Und wir haben leider die Erfahrung, also jetzt gerade die letzten 4 Gespräche sind gescheitert an den Finanzen. Und wir können einfach nicht allen sagen, ja, kommen wir finden eine Lösung. Haben wir auch schon viel zu viel gemacht. Und es ist wirklich schwierig, zu Geld zu kommen.
Ja. Das ist mega traurig, weil eigentlich, wenn ihr mehr könntet noch unterstützen, würde nachher ja so viel anders aufgefangen werden durch das, oder? Es könnte wie so ein bisschen ein Teufelskreis eigentlich auch durchbrechen an einem gewissen Ort, wenn ihr mehr Unterstützung hättet.
Und da sind wir auch wirklich überzeugt, dass auch wenn man so in die frühe Kindheit mehr würde investieren, dass das sich auch sehr auswirken auf die Entwicklung von diesen Familien und dass das sicher auch später Kosten sparen kann. Und da sind wir auch fest dran, also da sind wir auch immer wieder am Weiterdiskutieren, am Netzwerken, stoßen wir auch auf gutes Echo, muss man auch sagen. Also es ist nicht so, dass überall heisst, was wollen wir mit dem, sondern dass auch viel Offenheit da ist und dass ich denke, viele Stellen sind bereit, wirklich jetzt dort auch anzuschauen und das Thema jetzt auch ernster zu nehmen als vielleicht noch vor 10 Jahren. Von dem her bin ich sehr positiv gestimmt, aber es braucht immer ein paar Verrückte wie mir, die vorausgehen und einfach sich getrauen und machen. Und, genau, aber wir würden uns wünschen, also wir würden uns wünschen, wir haben es für viele Familien können möglich machen. Wir finden, wir haben viel erreicht in diesem Jahr und gleichzeitig würden wir uns wünschen, dass wir es natürlich zu einem Preis können anbieten können. Wo man kann sagen, es ist einfach eine minimale Belastung für die Familie. Und der Schritt hierhin ist nur noch, fühle ich mich wohl oder fühle ich mich nicht wohl, passt das für mich oder passt das nicht für mich. Und dass wie die Finanzen zweitrangig wären.
Genau. Auch von uns. Also, dass wir brauchen viel Kraft. Oder? Ja, wir müssen immer die Zahlen im Kopf haben. Wir können nicht um uns werfen. Und wenn dort mal ein bisschen Entspannung reinkommt, das wäre schön, dass wir unsere Kernkompetenz mehr bedienen können.
Du hast gerade gesagt, wir fühlen uns wohl und ich bin vorher da reingelaufen und ich habe so gerade beim Einlaufen gesehen, es hat einen Ruheraum mit so 2 Himmelbetten und so ein Kerzchen, haben brennt 4 sogar, von dem haben wir es einfach noch gar noch nicht gehabt. Wie sieht so ein Tag hier aus oder was bietet ihr den Frauen konkret an, wenn sie hier ankommen?
Genau, also wir haben wie verschiedene Modelle. Man kann den ganzen Tag bei uns sein, das ist vom 8. bis am 6. zu oben. Man kann den halben Tag kommen, das ist entweder vom 9. bis am 2. oder vom 12. bis am 5. Und man kann an den Mittagstisch kommen, das ist aber eher das Angebot für Frauen, die da waren und dann von auslaufen und einfach noch um noch weiter andocken, noch zum Mittag kommen. Und dann ist, je nachdem, wenn man kommt, ist am Morgen gibt es das 9 oder die meisten kommen ohne zu morgen und sind mega froh, mal einfach können zu mörgeln. Dann verbringen wir wirklich den Tag relativ, Anführungs- Schlusszeichen, unspektakulär, weil man ist mit seinem Baby eigentlich ausgelastet. Also da ist ja immer wieder begleiten, ins Schlafen, dann wieder stillen oder schöppeln, wickeln. Also da geht so viel Zeit drauf, nur für das Kleine gut zu schauen. Dann haben wir immer am Mittag, also über den Mittag sind am meisten da, dann ist voll, dann ist ein grosser Tisch, dann viel Leben. Dann hat es eben den Ruheraum, wo man jederzeit sich zurückziehen kann. Kann gehen schlafen zusammen mit dem Baby oder wenn es jemandem gut tut, auch mal das Baby bei uns lassen und mal wirklich können oder auch einfach gehen liegen, gehen lesen, ein bisschen für sich sein. Das ist wirklich so der Raum, wo es still ist und da, wo wir jetzt sind, so im Wohn-Ess-Bereich, da ist Begegnung, da kann man zusammen hückeln, da kann man schwätzen, da sind Kinder auch in Interaktion zusammen. Und dann haben wir jeden Tag Angebote wie zum Beispiel Babymassage, die man dann macht mit denen, die da sind. Oder Hebammensprechstunde machst du, wo man kann Fragen stellen, wo man Themen zusammen diskutiert. Genau. Und am ist es ein Nachmittag, wo alle ganz zurückgezogen sind, am wenn sie ganz viel schwätzen, am sagt man plötzlich, komm, wir gehen noch ein bisschen raus laufen. Im Sommer waren wir viel im Garten gewesen. Also das ist sehr dann auch aus dem Moment, weil man ja nicht weiss, wie alle, wie es allen geht. Das ist jeden Tag ein bisschen anders.
Wie alt sind die Kinder von diesen Frauen gekommen? Es ist schon primär für Frauen mit Neugeborenen gedacht, oder?
Also es ist gedacht im ersten Lebensjahr. Und die Kleinsten sind schon sehr klein gewesen.
Drei Wochen. Mhm. Das war die Kleinste. Mhm. Ja. Mhm.
Und dann bis zu einem Jahr alt. Genau.
Also plus minus. Wir haben jetzt zwei, die schon deutlich überjährig sind. Aber da finden wir jetzt muss es... Es gibt auch so eine andere Dynamik. Es ist wirklich, die Kleinen brauchen etwas anderes als, ich nenne es eine Traudi-Gruppe, die rumschnurken. Und, also ja, das ist ganz, haben wir vor einem Jahr natürlich noch, haben wir keine solchen gehabt. Und die sind halt jetzt teilweise schon länger da. Und, ja.
Was würdet ihr einer Frau, die schwanger ist, kurz vor der Geburt steht, mit auf den Weg geben, die jetzt den Podcast hört, als Tipp, dass sie vielleicht auch mit so einer Situation, wo, also mit all den Situationen, die sich dann, wo dann aufkommen, gut kann umgehen kann oder vielleicht auch so ein bisschen was helfen kann, um so ein bisschen anzukommen in die neue Rolle, in die Mama-Rolle?
Einfach probieren, offen sein für das, was kommt. Und probieren, nichts zu erwarten. Nichts zu erwarten, was ich dann fühlen soll, wie denn das ist. Nur schon, wenn ich das erste Mal meine Buschi sehe. Und ganz viel miteinander schwätzen, wie es einem jetzt gerade geht. Also, dass nicht sich zurückziehen in die Einsamkeit von diesen Gefühlen und von eben dann vielleicht sich nicht genügend fühlen, sondern ja, immer probieren, im Kontakt zu sein. Am besten natürlich mit der Person, die mit einem die Familie gegründet hat. So. Ja, das fällt mir jetzt einfach so als erstes ein.
Und ich finde oft auch so ganz praktische Sachen, dass wenn man sich keine Entlastung organisieren kann, sei es jemand, der im Haushalt helfen kann, oder anstatt dass jemand mit dem Buschi sieht, dass er eine Lasagne für den Tiefkühler bringt. Also wirklich dort auch nicht das Gefühl haben, ich muss das alles selber schaffen, sondern ich darf primär mit meinem Kind sein und darf auch ein bisschen verwöhnt werden oder darf auch ein bisschen Hilfe auch fragen. Ich glaube, das ist ja auch so schwer, wirklich auch zu fragen und zu sagen, weißt du, kannst du mir einkaufen oder magst du uns jetzt nachkochen, anstatt zwei Stunden käfeln, weil eigentlich mag ich nicht. Oder genau, auch darf ich mal einfach schlafen und du machst vielleicht einen Spaziergang. Das würde ich. Und dann, wenn man wirklich merkt, dass es nicht gut ist, also wenn man wirklich die Sorge bekommt, dass es auf der Kippe zu einer Krise kann sein, dass man sich wirklich auch traut, Hilfe holen. Weil dort ist viel auch meine Erfahrung, dass man das möchte selber schaffen, dass sich auch Partner überfordern, wo ich oft ihnen auch sage, ihr seid nicht ausgebildet für das. Und ihr, das ist so wertvoll, wie ihr da seid, aber da braucht auch ihr jemanden, der euch stützt. Und genau, dort sich dann wirklich auch trauen, weil meine Erfahrung ist auch, es braucht nicht immer ein Bindungshaus. Aber man ist auch ein, zwei gute Therapiesitzungen können schon ganz viel wieder verändern.
Ich denke auch, also ein gutes fachliches Netz muss wie die Voraussetzung sein, oder? Es ist ja auch so schade, dass so wenig Frauen in der Schwangerschaft zum Beispiel eine Hebamme haben. Weil wenn man die dann mitnimmt ins Wochenbett, ist das ganz eine andere Vertrauensbasis. Und auf die greift man viel schneller wieder zurück. Also einfach auch die die Fachleute holen, die es braucht. Und nicht das Gefühl haben, eben, ich mache etwas falsch. Oder auch die ganze Scham, die halt darüber hängt. Von das sind die Fachleute da, um eben möglichst früh helfen, unterstützen.
Was sind so die schönsten Momente an eurem Job hier im Bindungshaus?
Also, schöne Momente sind für mich, wenn wir am Mittagessen alle zusammen giegeln. Wenn einfach, ich kann jetzt gar nicht etwas konkret sagen, aber es gibt einfach so ein Mittagessen, wo es einfach so lustig ist und alle dann wie sich mitreissen lassen. Und das finde ich so, ja, es ist einfach so ein reicher Moment, wenn man so brieft ist, gerade so von der Situation her. Und dann gibt es halt einfach so einzelne, ganz feine, schöne Momente, wenn, also, wir haben zum Beispiel eine junge Frau, die mit ihrem Kind sitzt, 3 Wochen alt ist, da ist. Und was sie geschafft hat, jetzt in dem bald in diesem Jahr, das rührt mich zu tiefst. Also das ist irgendwie, das sind für mich auch so Momente, ihnen zuzuschauen und zu sehen, boah, es ist so schön, wie die sich gefunden haben. Das sind so für mich auch so Glücksmomente, aber stille.
Dem kann ich mich gerade anschliessen. Das ist für mich auch. Oder auch so Mittagstisch, wo wir haben wirklich Familien mit den verschiedensten Hintergründen. Also wir haben wirklich Menschen aus den verschiedensten Schichten in den verschiedensten Alter. Mhm. Auch die Spanne ist sehr gross vom Alter. Und das ist immer etwas, wo wirklich mein Herz dann richtig aufgeht, wenn ich einmal sehe, wie sie zusammen umgehen und wie, mit was für einer Natürlichkeit und wie verbunden sie sind, weil sie alle gerade in dieser neuen Rolle sind und das dann wie abfällt. Es ist so egal, wer ist, sind primär alle Mütter. Und das ist so, ja, das finde ich immer wieder wunderschön, wenn man das so beobachtet. Und dann sind es für mich oft auch so Momente, wenn jemand auch so aus dem Hadern rauskommen kann. Wenn jemand sich wie kann, ich finde immer, man kann das, was gesehen ist, kann man nicht wegmachen. Das gehört zu einem. Das gehört in die Geschichte, die man zusammen auch mit dem Kind schreibt. Und wenn aber und man muss wirklich auch sagen, Eltern, wenn man die Partner ja auch einbeziehen, wenn ich so wie merke, sie können sich wie ein Stück versöhnen und durch das wieder mehr im Hier und Jetzt mit dem Kind sein und sich wie mehr auch wieder auf das Kind einlassen und sich an dem Kind erfreuen, das ist für mich eigentlich so das Schönste. Wenn man das wirklich einfach so darf mitbekommen und da finde ich wirklich oft auch, ich habe so einen tollen Job zu machen. Also da ist so viel auch Genussvolles und Schönes dabei, auch wenn es die anderen Tage gibt, die schwer sind und anstrengend sind. Aber ja, ich finde, da dürfen wir auch an ganz, ganz viel Besonderem teilhaben.
Danke euch an dieser Stelle für eure mega wertvolle Arbeit. Ich hoffe, es können noch ganz viele Frauen auch in Zukunft oder Familien von eurer Arbeit hier im Bindungshaus profitieren. Wir werden sicher in den Shownotes dann noch den Link dazu tun, wo man euch finden kann und wie man mit euch Kontakt aufnehmen kann. Habt ihr noch gerade etwas, was ihr jetzt findet? Oh, das muss unbedingt noch in die Folge rein.
Ich habe das Gefühl, das war sehr viel. Wir haben viele Themen berührt. Ja, danke vielmals dir fürs auf uns zukommen. Und ja, ich glaube, wir sind zuversichtlich, dass wir noch viel Energie haben, das weiterzumachen.
Das wünsche ich euch auch. Danke, dass ihr dafür da seid. Sehr schön gewesen.
Danke, dass du gekommen bist.